Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Max, wir kennen uns ja schon sehr lange. Ich glaube, so um die 25 Jahre. Du warst da auch schon mal bei uns im Studio, glaube ich, ne? Und hast ein Interview gegeben, ne?
Ja, damals waren wir noch mit Ulrich Schwarz, einer unserer gemeinsamen Freunde. Und mit dem haben wir die Radioarbeit gemacht.
Wie habt ihr euch kennengelernt, Ulrich und du?
Den Ulrich haben wir kennengelernt in der christlichen Gemeinde Köln. Damals über Andreas Obergriesnik und Gabi Obergriesnik. Die hatten uns während einer Evangelisation im Park einfach gefunden und haben uns in die Gemeinde mitgenommen. Und dann haben wir Ulrich kennengelernt, Gespräche vertieft, weil wir damals auch beide so ein bisschen esoterisch verstrahlt waren. Aus dem Yoga-Hintergrund, aus dem Buddhismus-Hintergrund, über Paramahansa Yogananda sind wir dann in tiefergehende Gespräche gekommen. Und irgendwann haben wir dann auch Jesus unser Leben übergeben.
Das war ja nicht immer so, dass du von dem christlichen Glauben begeistert warst. Ich glaube, du bist in der katholischen Kirche ein bisschen groß geworden, hast dich aber dann abgewandt. Und du hast dann eine Karriere eingeschlagen, man würde sagen eine Drogendealer-Karriere, oder?
Ja, ich war jahrelang Dealer und Schmuggler. Also ich glaube, so 28 Jahre lang war ich im Prinzip abhängig als Polytoxikomane, also in einer Mehrfachabhängigkeit. Aber die letzten 10 Jahre war ich dann wirklich an der Nadel. Also wirklich Heroin und Kokain intravenös zu mir genommen und total kaputt.
Man sagt ja oft, das kommt, wenn man eine schlechte Kindheit hatte. Aber das war ja, glaube ich, bei dir auch nicht der Fall, oder?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, eine normale Großfamilie, wie gesagt, Opa und Oma. Allerdings ist der Opa relativ früh gestorben, da war ich 5. Und wir mussten dann, damals war das noch so, da wurden die zu Hause aufgebahrt längere Zeit und sollten dann als Kind Abschied nehmen. Und ich weiß nicht, ob das so pädagogisch wertvoll ist, mit 5 Jahren da den toten Opa zu sehen, den man lieb hat und wertgeschätzt hat und mit dem man so viele Sachen unternommen hat und sieht dann da so eine Leiche. Aber gut, wenn man da hingestellt. Auf jeden Fall waren das keine so tiefgehenden Beeinträchtigungen für meine Psyche.
Du hast eine sehr interessante Geschichte, eigentlich eine sehr tragische Geschichte am Anfang. Also du hast gerade erzählt, normales Elternhaus, aber dann bist du in die Droge gerutscht. Wie ist das denn passiert?
Also ich denke, wie gesagt, ein Großteil war einfach Neugier. Nicht unbedingt jetzt aus irgendwelchem Frustverhalten, sondern einfach so Lust nach Leben, Lust nach Abenteuer, Lust nach Exkursionen. Und wie gesagt, ich bin zu einer Zeit groß geworden oder war da 13, 14, wie Woodstock einfach am Start war. Und da wurden ja einfach freier Sex, freie Drogen und so weiter relativ proklamiert. Und wir wollten einfach alles ausprobieren und waren einfach geil auf Leben.
Und du hattest auch immer Partnerinnen, die das mitgemacht haben?
Ja, sonst habe ich die gewechselt.
Ja, du hast heute deine liebe Frau, die Manu, mitgebracht. Manu, wie ging das denn bei dir los mit der Droge?
Bei mir ging es los. Ich komme aus einem desolaten Elternhaus, habe schon sehr früh tiefgreifende Missbrauchsstrukturen erleben müssen. Und sexueller Missbrauch seitens des Vaters, darunter traumatisiert worden darüber hinaus. Und bin dann auch sehr früh aus dem Elternhaus entnommen worden quasi, weil ich dann ganz früh ins Gefängnis kam aufgrund eines Kapitalverbrechens, wo ich mit für verantwortlich war. Heute kann ich sagen, das ist einfach diese Überstülpung des Missbrauchs auf jemanden anderen zu projizieren. Und daraus ist dann wirklich eine ganz schlimme Geschichte auch erwachsen. Und meine Drogenkarriere fing im Gefängnis an, so kann ich sagen. Und danach war ich aus dem Gefängnis heraus, bin nicht mehr in meine Geburtsstadt zurückgegangen, sondern in Köln geblieben. Ich war von 14 bis 18 Jahre im Gefängnis und habe natürlich viel in mir gehabt, viel Unverarbeitetes vor allen Dingen. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel verdrängt und habe nicht hingeschaut oder konnte nicht hinschauen, weil ich auch keine professionellen Menschen um mich hatte oder mich gar erst offenbaren konnte. Und so habe ich natürlich versucht zu überleben mit den Drogen.
Ich frage mich gerade, wie kommt man denn an Drogen dran, wenn man im Gefängnis sitzt?
Nun ja, es gibt überall Mittel und Wege, an Drogen zu kommen. Und ich habe Menschen instruiert, mir das mitzubringen tatsächlich. Und das hat dann funktioniert. Und irgendwann hat man auch Ausgänge, Man steigert sich ein wenig und wird wieder der Gesellschaft zugeführt, so hieß das damals, wird also resozialisiert. Und als ich dann Ausgänge und Ausführungen hatte, da habe ich dann auch über Leute im Gefängnis, das ist sehr vernetzt, und dann hat man sich getroffen und hat die Drogen dann selbst mit reingebracht. Also wo ein Wille ist, da ist ein Weg.
Wie habt ihr euch denn jetzt kennengelernt? Über die Droge?
Tatsächlich ja. Wir haben uns kennengelernt bei einer gemeinsamen Dealerin. Und Max war dort und hat was kaufen wollen. Und ich war schon dort, hatte was gekauft. Und ich hatte immer Probleme, mir selber eine Nadel zu setzen. Und so bin ich dann immer auf alle Leute zu und habe gefragt, ob sie mir behilflich sein könnten. Und sie haben es in der Regel immer gerne gemacht, weil sie dann was von der Droge auch abbekommen haben, quasi als Bezahlung. Und Max war der Erste, der sich geweigert hat. Der hat dann, also ich habe ihn angesprochen, noch bei der Dealerin. Ich war auf Entzug und brauchte was und habe ihn gebeten, kannst du mir bitte einen Druck setzen? Und er hat dann gesagt, wieso machst du das nicht selber? Und da habe ich gesagt, weil ich es nicht kann. Und dann hat er gesagt, ja, dann mache ich das auch nicht. Und das war's, so haben wir uns kennengelernt und dann sind wir, haben uns wieder aus den Augen verloren und irgendwann dann wieder getroffen.
Max, bei dir war es ja eher so, dass du erstmal nicht Spritzen gesetzt hast, du hast erstmal geschnüffelt. Warum?
Ja, also ich habe sehr lange nasal dazu mir genommen, weil die meisten Koks ziehen halt eine Leine durch die Nase und so. Und Junkie war immer so die unterste Schicht, sag ich mal jetzt. Weil als Kokser ist man ja irgendwie wer oder meint wer zu sein. Gerade wenn man mangelnden Selbstwert oder sowas hat, dann putscht man sich mit sowas auf. Aber bei mir war das erst nach der Haftentlassung. Ich hatte 2,5 Jahre Einzelhaft abgesessen. Und da habe ich erst angefangen, intravenös die Droge zu nehmen, weil ich das gar nicht mehr kompensieren konnte. So die ganze Wut, die Trauer. Versagen da einfach, ich bin ein super freiheitsliebender Mensch und dann so eingesperrt zu sein, das war ja gar nichts für mich.
Wie gesagt, du warst ja auch mit mehreren Frauen zusammen, du warst auch verheiratet, du hast sogar ein Kind. Wie haben die das denn verarbeitet, dass du im Gefängnis gesessen hast?
Ja, das war die zweite Ehe, wo ich die gemeinsame Tochter mit habe, die Jill, und die hat mir ein Enkelchen geschenkt. Da habe ich heute immer noch ein gutes Verhältnis zu. Zur Dagi habe ich keinen Verhältnis mehr, also wenn wir uns sehen, wir haben keine Feindschaft oder sonst irgendwas, keinen Krieg, aber einfach keinen Kontakt mehr. Und die waren damals auf jeden Fall, war die Dagi auch mit drauf, also die ist, glaube ich, heute noch im Methadon-Programm. Und ja, das war einfach so diese Zeit, wo keiner dem anderen dafür Vorwürfe gemacht hat, dass man drauf ist oder so. Wir hatten zwar beide immer den Wunsch, clean zu leben, haben aber nie geschafft.
Und du hast ja, wie gesagt, verschiedene Drogen genommen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du alles eingeworfen, was du irgendwie kriegen konntest?
Ja, einfach am Anfang, wie gesagt, durch die ganze Neugier, ganz viel auch mit psychedelischen Drogen gearbeitet. Dann war Timothy Leary ganz bekannt, so mit bewusstseinserweiterten Drogen, hat man damals gesagt. Aber eigentlich sind die ja nur bewusstseinsverändernd. Und hinterher ging es einfach nur darum, dicht zu sein. Und wenn dann eine Einzeldroge nicht mehr ausgereicht hat, hat man Kombi genommen, zum Beispiel Kokain und Heroin gemischt oder LSD und Kokain gemischt oder. Einfach immer weiter ausprobiert, um einfach auch den Schmerz, den innerlichen zu betäuben.
Was war dein innerlicher Schmerz?
Ja, wie gesagt, diese Ängste, diese Sorgen, diese Wut, diese Trauer einfach nicht dem zu entsprechen, was die Gesellschaft eigentlich von mir erwartet hat oder was ich selber auch für eine Erwartungshaltung an mich hatte. Und vor allen Dingen meine Eltern, die waren immer sehr religiös und sehr leistungsorientiert.
Nun hast du ja eine ganz krasse Wendung oder ihr habt eine ganz krasse Wendung erlebt. Ihr seid heute clean, wie man so schön sagt. Erzählt doch mal ein bisschen, wie ist das passiert? Also ihr habt ja viele Entzüge gemacht, nichts hat gefruchtet, ihr wart im Gefängnis, das hat euch auch nicht geholfen, ja, geschadet. Was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Wir haben das große Glück gehabt, einem Ehepaar zu begegnen, die aus dem Hintergrund kommen, aus dem auch wir kamen. Und wir kamen ins Gespräch, sie sind in einen Park gekommen, haben Musik gemacht und ja, irgendwie, das hat uns schon sehr angesprochen, als die einfach erzählten, dass sie auch Drogen hochgradig abhängig gewesen sind und dass sie seit 8 Jahren keine Drogen mehr konsumieren und dass sie mit Jesus gehen. Das war ein erster Griff nach uns, sage ich jetzt mal. Genau. Und so wurden wir in die Gemeinde eingeladen. Wir sind hingegangen und Max war sehr begeistert über die Freiheit, die dort herrschte, von der Musik bis hin zur Predigt. Es war sehr amerikanisiert. Das kannten wir so nicht, weil wir beide aus dem katholischen Hintergrund kommen. Ich war immer sehr misstrauisch, immer noch lange Zeit. Aber dort sind wir auch Menschen begegnet, die uns nicht nach unserem Äußeren, nicht nach unserem Ist-Zustand beurteilt haben. Die haben uns einfach so angenommen, wie wir waren. Und das war so Durchdringen ins Herz und gewertschätzt zu werden, obwohl wir wussten, wir sind und bewegen uns außerhalb der Gesellschaft. Mit unserem Drogenkonsum, mit unseren kriminellen Geschichten, die wir immer wieder unternahmen, um an Finanzen zu kommen. Kriminalität und Sucht sind einhergehend, weil das auch sehr, es muss finanziert werden. Und einer geregelten Arbeit kann man in einer Sucht nicht nachgehen. Das ist unmöglich.
Was habt ihr ungefähr ausgegeben für die Drogen pro Tag?
Mal mehr, mal weniger. Das waren ja damals noch D-Mark-Zeiten. 100, 200 Euro am Tag, genau, für unterschiedliche Drogen. Also nicht nur das Heroin, sondern auch Tabletten, Marihuana.
Ihr seid ja auch teilweise ins Ausland, um euch die Sachen zu besorgen, billiger, ne?
So Niederlande, also jetzt wir zusammen. Mhm.
Und du warst ja sogar noch in Asien, Max.
Also die Zeit der Fernreise, die war eigentlich vorbei nach der zweiten Ehe schon. Also da, wo ich Junggeselle war, in Anführungsstrichen, beziehungsweise in lockeren, offenen Beziehungen, da war ich halt dreimal in Asien und einmal in Südamerika.
Lange Jahre viele Drogen konsumiert. Dann seid ihr mit einer christlichen Gemeindekirche in Verbindung gekommen. Was hat man euch denn da vermittelt, dass ihr so eine Umwandlung erlebt habt?
Also mein Seelsorger würde sagen Law, also L-A-W, das Gesetz. Aber er hat das umdisponiert und hat gesagt, Law steht für Liebe, Annahme und Wertschätzung. Und die haben wir da in relativ hohem Maße erfahren. Also wirklich so sehr empathische Leute, sehr viel Barmherzigkeit, sehr viel Gnade. Einfach dieses Vaterherz Gottes haben die wirklich so verkörpert und wiedergespiegelt, dass wir uns ja sehr wohl gefühlt haben. Das war, glaube ich, so der Hauptgrund.
Habt ihr auch eine Begegnung mit Jesus, mit Gott gehabt? Viele erzählen ja davon, dass sie irgendwie Gott erleben.
Also ich habe, wie gesagt, die Stimme Gottes gehört an dem Tag, wo ich Nichtraucher geworden bin. Aber ich habe jetzt nie so ein helles Licht oder persönliches Erscheinen oder sonst irgendwas gesehen in der Richtung, dass der Himmel aufging und ne.
Das ist mehr so ein inneres Gefühl dann, dass Gott
inneres
bei dir
Gefühl
ist.
Gefühl und auch die innere Stimme, die wirklich gesagt hat, wenn der Sohn dich frei macht, so bist du wahrhaft frei. Und Fakt ist, seit diesem Satz, der auch in der Bibel steht, bin ich 24 Jahre jetzt Nichtraucher und hatte auch nie mehr das Verlangen an der Zigarette.
Also der Glaube hilft.
Der Glaube versetzt Berge, sagt die Bibel schon, aber man muss das halt auch erleben. Und ich glaube, wenn man so einen langen Zeitraum, 28 Jahre lang drauf war und dann 24 Jahre clean ist, dann redet man sich da selber nichts ein, sondern dann weiß man, dass man weiß, dass man weiß, Gott hat mich frei gemacht.
Und es ist ja auch so, man sagt ja, wenn Leute so lange Drogen konsumieren, dass auch das Gedächtnis irgendwie Schaden nimmt. Aber ihr habt beide noch im verhältnismäßig hohen Alter eine Ausbildung gemacht. Du, glaube ich, mit über 40, Max.
Ja, genau. Ich war 44 und habe dann beim Johann-Michael-Seiler-Institut eine Ausbildung als Erzieher gemacht. Ist heute dort Europa-Berufskolleg und hatte die zweitbeste Zeugnis der ganzen Schule mit 5 Einsen und 3 Zweien.
Und du, Manu, was hast du noch für eine Ausbildung gemacht?
Ja, ich durfte im 50. Lebensjahr mein Examen machen, quasi zur Familienpflegerin. Und ich arbeite heute in der aufsuchenden Hilfe. Ja, und da darf ich all meine Erfahrungen hineinfließen lassen und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, Max, ich bin sogar auch die zweit- oder drittbeste vom ganzen Lehrgang. Genau.
Was ist das? Aufsuchende Hilfe?
Aufsuchende Hilfe bedeutet betreutes Wohnen, aufsuchende Betreuung von Menschen, die noch im häuslichen Umfeld sich befinden, also eine eigene Wohnung bewohnen, aber Beeinträchtigungen haben psychisch jeglicher Art, Krankheiten, Schizophrenien, Suchterkrankungen, Depressionen, Borderline-Störungen und so weiter und so fort, die aber tatsächlich zu Hause leben möchten und das auch noch können und dafür diese Unterstützung in Anspruch nehmen.
Wenn jetzt Leute zuhören, die wirklich in der Droge drin sind oder andere Abhängigkeiten haben, es gibt ja auch andere Süchte, Fernsehsucht, Spielsucht, was könnt ihr denen mitgeben noch zum Schluss?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, der Schalter muss von innen umgelegt werden. Also ich bin der Überzeugung, dass jeglicher Druck oder jegliche Beeinflussung von außen, sei es durch Staatsanwalt, durch Eltern, durch Großeltern, durch die Regierung oder sonstiges, ganz wenig bringt. Der Hilfeschrei muss wirklich im Inneren kommen, dass man sagt, ich will da raus, ich will das beenden. Und das ist keine willentliche Entscheidung. Sucht ist eine Krankheit mit einem ernstzunehmenden Hintergrund und man braucht wirklich fachliche Unterstützung dabei. Oder eben Jesus, der wirklich in der Lage ist, neue Menschen zu schaffen. Wie gesagt, ist jemand in Christus Jesus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen. Und so durften wir beide das wirklich auch erleben, dass wir einen Neustart geschenkt bekommen haben, der bis heute noch greift und wirkt.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.